MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Herr Sedlacek mag keine halben Geschichten. Schon gar nicht, wenn es sich um eine der wichtigsten Erzählungen der Menschheit handelt, nämlich der von Jesus Christus. Der 76-Jährige sammelt Krippen, aber eben nicht nur Weihnachtsdarstellungen, sondern auch Passionskrippen, die das Leiden und den Tod des Mannes aus Nazareth zeigen.
Es ist eine ergreifende Szene. Eine Frau kniet mit weit aufgerissenem Mund am Boden. Auf ihren Knien liegt ein gefolterter Mann. An seinen betont großen Füßen und Händen sind Wundmale zu sehen. Daneben blutige Nägel und Würfel. Maria und der tote Jesus sind in dieser mächtigen Arbeit aus Ton dargestellt. Sie fällt unter den weiten Begriff der Passionskrippe. Das Kunstwerk ist größer als ein alter Röhrenfernseher und steht im Wohnzimmer des Krippensammlers Richard Sedlacek.
Ich habe angefangen mit Weihnachtskrippen. Da habe ich also sozusagen, wenn man das Leben Jesu darstellen will, die Geburtsszene, den Anfang des Lebens. Und der Anfang allein finde ich irgendwie inkonsequent. Ich will ja Anfang und ein Ende haben. Und da gehört in dem Fall einfach die Passionsdarstellung dazu.
Rund 500 Krippen hat Richard Sedlacek zusammengetragen. Etwa 100 davon befassen sich mit den letzten Tagen im Leben Jesu Christi. Dazu zählen auch drastische Darstellungen seines Leidens, so wie in der mächtigen Tonskulptur in seinem Wohnzimmer, das Werk eines peruanischen Keramikkünstlers.
Natürlich ist das ein Thema, wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt, was man an jedem Tag das ganze Jahr sehen will. Das ist richtig. Aber ich habe das unter einem anderen Aspekt als Sammlung betrachtet. Und die Herausforderung war, da eben irgendwie noch überzeugende, gute Arbeiten zu erwerben, weil die eben doch etwas seltener zu bekommen sind.
Dabei sammelt Richard Sedlacek fast ausschließlich Krippen aus Lateinamerika und Afrika. Die findet er unter anderem bei den Missionsbenediktinern in der Abtei Münster-Schwarzach. Die Mönche sind in Übersee aktiv und unterstützen dort das einheimische Kunsthandwerk. Die berühmten Krippen aus seiner alpenländischen Heimat interessieren den Sammler dagegen weniger.
Ich wohne ja in der Nähe von Oberammergau. Ist ja sozusagen eine traditionelle Gegend für christliche Volkskunst. Und da habe ich mich relativ schnell satt gesehen. Das ist eigentlich alles schon bekannt. Und erst dieser Kontrast, diese verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, dieses Thema darzustellen, gerade in anderen Kulturen, das hat mich irgendwie fasziniert und dazu bewogen, mich auf außereuropäische Darstellungen zu konzentrieren.
Und bei Passionskrippen würde er hierzulande sowieso kaum fündig werden. Die Kunsthandwerker hierzulande beschränken sich auf Weihnachtsdarstellungen. Für Szenen mit dem letzten Abendmahl oder der Kreuzigung finden sich keine Abnehmer. Das war einmal anders. Thomas Schindler leitet die weltberühmte Krippensammlung im Bayerischen Nationalmuseum und deutet dort auf ein Figurenensemble. Es zeigt, wie Jesus an eine Säule gekettet ist und mit Ruten blutig geschlagen wird.
Passionskrippen waren wie andere jahreszeitliche Krippenbilder bis ins späte 18. Jahrhundert relativ weit verbreitet. Das, was wir heute als Krippe kennen und mit Weihnachten in Verbindung bringen, war nur ein historisches Ausdrucksmittel. Insofern kann man sagen, sicherlich waren die Passionskrippen nicht so häufig wie die Weihnachtskrippen, aber sie waren üblich.
Vor allem sollten sie in den Kirchen den Gläubigen das Geschehen vom Palmsonntag bis Karfreitag anschaulich machen. Als um 1800 die Obrigkeit Krippendarstellungen bekämpfte und auch verbot, wurden sie jahrzehntelang zu einer Privatangelegenheit, vor allem im biedermeierlichen Bürgertum. Und dort behaupteten sich vor allem die schönen und herzigen weihnachtlichen Krippenbilder.
Es ist im Grunde genommen so, dass sich die bürgerliche Krippenkultur so ein bisschen dieser schmerzhaften und dieser bedrückenden Botschaften entledigt. Und die frohen und die heiteren Krippenbilder für sich vereinnahmt. Also im Grunde genommen ist es auch so ein bisschen sich wegducken vor den unbequemen Erzählungen, vor den unbequemen Bildern.
Viele historische Passionskrippen aus dem Alpenraum sind deshalb verloren gegangen, weil sie nicht Freude, sondern Trauer und Schmerz ausdrücken. Selbst das Bayerische Nationalmuseum verfügt nur über wenige Exemplare. Und wer wie Richard Sedlacek Passionskrippen von heute lebenden Künstlern sucht, der wird in Lateinamerika oder Afrika viel eher fündig. Dabei geht es ihm um künstlerische Qualität. Wenn er diese Passionskrippen anschaut, kommt aber noch etwas anderes ins Spiel.
Ja, es ist ein spirituelles Erlebnis, ja, auf jeden Fall. Für mich hat ein überzeugendes Kunstwerk auch eine spirituelle Dimension, egal um was es sich handelt, weil sonst kann es ja sehr leicht nur auf pure Dekoration ausarten, das zwar schön ausschaut und schmückend ist und so weiter, aber dann fehlt mir einfach die Substanz, die Aussage. Und das sehe ich hier bei diesen Arbeiten.
Darum wird Richard Sedlacek in der Fastenzeit etliche Passionskrippen aus seinem Depot holen und im Wohnzimmer aufstellen, auch wenn sie ungemütlich sind. Alles Bierl für das MKR.
Vielen Dank, Alois. Einen ausführlichen Text über die Passionskrippen von Richard Sedlacek und Bilder finden Sie auf innehalten.de. Unbedingt mal reinklicken. Ende März finden in München wieder die internationalen Wochen gegen Rassismus statt. So eine große Veranstaltung, die auf das Thema aufmerksam macht, ist wichtig. Denn tatsächlich gibt es mehr Rassismus in unserer Gesellschaft, als wir vielleicht denken. Meine Kollegin Hanna Wastelhuber schaut sich das in der neuen Folge von Total Sozial mal etwas genauer an. Und ich frage jetzt mal ganz provokant, Hanna, wie rassistisch sind wir denn wirklich?
Pauschal kann man das natürlich nicht beantworten. Und es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die wirklich aus Überzeugung ein rassistisches Weltbild haben und eher unterbewussten Vorurteilen, die uns allen passieren. Sogar den drei Personen, mit denen ich gesprochen habe. Und die arbeiten wirklich schon lange im Bereich Flucht und Migration. Wie Florence Chauffard vom Erzbischöflichen Ordinariat.
Mir ist es vor kurzem wieder passiert, dass ich bei einer Veranstaltung war, wo viele Muslime waren und auch viele muslimische Frauen mit und ohne Kopftuch. Und dann kam eine Dame mit sehr engem Kopftuch nach vorne und hat eine wissenschaftliche Studie vorgestellt. Super interessant, sehr perfekt. Und ich habe mich ertappt, wo ich gesagt habe, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Aber umso wichtiger, dass man darüber spricht. Ich schätze mal, das kann man auch auf den internationalen Wochen gegen Rassismus, wo es ja richtig viele Veranstaltungen zum Thema gibt.
Ganz genau. Sophie Engel vom Münchner Bildungswerk, sie ist auch zu Gast in der Sendung, organisiert auch einiges mit. Zum Beispiel einen Workshop, wie man souverän auf Stammtischparolen reagieren kann. Ihr ist wichtig, dass die Teilnehmenden sich daran auch selbst reflektieren.
Dass es einen Raum geben darf, um auch vielleicht mal ehrlich Dinge auszusprechen. Zu sagen, da stolper ich drüber, das möchte ich gerne anders machen. Und möglichst mutig und bestärkt rauszugehen aus den Veranstaltungen. Das ist uns wichtig, dass man eine Idee hat, was man tun kann.
Und dann hattest du ja noch einen dritten Gesprächspartner, hast du mir verraten.
Ja, nämlich Dilber Yemusholl. Er arbeitet bei der Caritas im Fachbereich Integration. Auch innerhalb von so einem großen Verband und innerhalb der sozialen Arbeit gibt es rassistische Strukturen. Und auf die möchte er aufmerksam machen und sie nach und nach verändern.
Rassismus ist ein strukturelles Problem. Es muss strukturell angegangen werden, also von der Organisationsentwicklung bis Mitarbeiterausbildung oder in den Leitbildern einer Organisation kann sich sowas dann auch als Haltung nach außen zeigen.
Also Ivo, du siehst, da werden echt viele verschiedene Aspekte in der Sendung thematisiert. Und ich habe in dem Gespräch auch einfach nochmal gemerkt, dass das Thema Rassismus uns alle was angeht.
Es lohnt sich also, das Programm der Internationalen Wochen gegen Rassismus anzuschauen und als Vorgeschmack auch in die neue Folge von Total Sozial reinzuhören. Heute Abend um kurz nach 19 Uhr hier bei uns im MKR gibt's das Ganze. Und falls Sie das verpassen sollten, nachhören können Sie die Folge zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Seit letzten Mittwoch läuft die Fastenzeit und viele verzichten derzeit auf Alkohol, andere auf Süßigkeiten. Ja, und wiederum andere lassen mal ganz bewusst das Smartphone weg. Daniela Holzbohr ist Expertin für Digital Detox und hat darüber schon unter ihrem Mädchennamen Otto zwei Bücher veröffentlicht. Zu fasten, indem man mal bewusst nicht online geht, macht Sinn, sagt sie.
Erstmal werden wir entspannter, wir schlafen auch besser, wir werden wieder konzentrationsfähiger, wenn wir weniger online sind. Wir arbeiten auch effizienter, aber wir werden zum Beispiel auch empathischer. Das heißt, wir begegnen den Menschen um uns herum wieder auf einer ganz tiefen Ebene, nämlich von Herz zu Herz, von Seele zu Seele, was uns einfach abhanden geht, wenn wir immer sofort das Handy auf den Tisch legen.
Das Schöne, Digital Detox, also digitale Entgiftung, funktioniert auch schon in kleinen Dosen. Keiner muss dafür 40 Tage sein Smartphone wegsperren. Einfach kleine Rituale in den Alltag einbauen. Ein Beispiel.
Ich beginne meinen Tag offline. Die erste Stunde, die schenke ich mir. Die schenke ich zum Beispiel meinen Kindern, meinem Mann, meinem Partner, meiner Partnerin. Ich checke erstmal mich, bevor ich mein Handy checke und allen Stress dieser Welt zu mir in die Seele einlade.
Jetzt kennt ja jeder den Jojo-Effekt bei Diäten. Aber was Digital Detox betrifft, macht die Expertin Mut. Denn Gewohnheiten, sagt Daniela Holzbohr, etablieren sich bereits innerhalb von 4 Wochen.
Und das heißt, wenn man mal wirklich konsequent dabei bleibt, dann kann man sehr zuversichtlich sein, dass nach ein paar Wochen schon aus der schönen Erfahrung heraus, dass das Leben lebenswerter geworden ist, dass man das tatsächlich als was Positives und eben nicht als Verzicht erlebt und das sozusagen selbst weitermachen möchte. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der zu mir gesagt hat, es war jetzt so unangenehm, die Zeit ohne Handy.
Und ganz wichtig, Online-Fasten am besten gemeinsam starten, also mit dem Partner, der Familie oder Freunden. Macht's einfach leichter. Maria Ertl fürs MKR.
Viele Menschen fasten aus gesundheitlichen Gründen, wegen der Figur oder auch, weil der Glaube das vorgibt. Manchmal wird allerdings dieser bewusste Verzicht auch ausgesetzt. Das nennt man dann das sogenannte Fastenbrechen. Aber was steckt da eigentlich dahinter?
Stichwort Kirche.
Heute das Fastenbrechen, erklärt von Gemeindereferent Tobias Geiser.
Den Begriff des Fastenbrechens kennt man vielleicht aus den Medien. Zuerst einmal aus dem Kontext des Islams im Ramadan, wo nach Sonnenuntergang immer das Fastenbrechen stattfindet. Das gibt's aber im Christentum genauso. Als Fastenbrechen bezeichnet man das Beenden eines eintägigen oder längeren Fastens. Und im Religiösen gibt es bei uns genauso. Die Fastenzeit, die wir vor Ostern begehen, dauert 40 Tage. Und wenn man aber dann genau schaut, dann haben wir zum einen ja mehr Tage, da die Sonntage nicht mitgezählt werden. Die sind eine Unterbrechung, ein Brechen des Fastens. Oder genauso die Zeit, wenn man wirklich nach einem körperlichen Fasten wieder Nahrung und Speise zu sich nimmt. Das ist das Fastenbrechen. Ein ganz bewusstes Fastenbrechen findet am Ostersonntag statt. Da hat man ja oft auch mit den Ostergaben, mit der Osterweihe im Weichkerbi etwas dabei, womit man Auferstehung feiert und das Fasten beendet, das Fasten bricht. Kleiner Funfact am Rande noch, der englische Begriff Breakfast für Frühstück, da steht das Fastenbrechen ja auch mit drin. Man bricht das Fasten der Nacht. Fastenbrechen ist immer so der Moment, wo man bewusst wieder etwas zu sich nimmt, bewusst sich wieder etwas gönnt nach einer heilsamen Zeit des Verzichtes. Und somit ist das Handeln in jede Richtung dann sehr viel bewusster.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.